Keine 14 Tage sind vergangen und wir sind pünktlich, was für uns sehr ungewöhnlich ist, im 14-Tage-Rhythmus wieder am Start. Herzlich willkommen bei Two of Us. Wir haben heute den 9. April und wir sind wieder im wunderschönen Erfurt, in der wunderschönen Wohnung von Caro.
Podcast-Kollegin Caroline meldet sich zum Dienst.
Genau. Also, herzlich willkommen zu Two of Us, Folge Nummer, Caroline?
Keine Ahnung. Absolut, keine Ahnung. 12?
Du kannst,
15? 43?
Du kannst dich doch erinnern, dass wir vorige Woche gesagt haben, wir haben vergessen, die 20. zu feiern. Demzufolge war davor die 20., letzte Woche die 21. Und demzufolge würde ich jetzt mal behaupten, dass es die 22. ist. So, ja, auf jeden Fall schön, dass wir wieder am Start sind. Hat ja mit dir diesmal relativ geschmeidig gepasst. Also
danke auch für die Anmoderation, muss ich an der Stelle mal sagen. Es ist immer ganz nett, dass man sich auf dich verlassen kann, um erstmal reinzukommen.
Gut.
Ich sag's gleich vorweg, ich bin sehr müde.
Du bist sehr müde.
Ich habe eben eine Allergietablette genommen, die haut jetzt gerade ordentlich rein.
Ich bin eigentlich auch ein bisschen müde von einem sehr schönen Abend, von einer sehr schönen Nacht und habe jetzt gerade noch mit meinem Bruder, deinem Onkel hier in Erfurt im John Reed Fitness Club eine Stunde Sport getrieben.
Ja, das habe ich gestern auch gemacht, kann ich nicht empfehlen, muss ich sagen. Also ich habe heute den Muskelkater des Todes und frage mich wieder mal, warum macht man das eigentlich? Was ist so toll daran,
zu leiden? Damit du so schön müde bist wie heute und wahrscheinlich auch in deinem Körper spürst, dass da Muskeln sind, die auch dahin gehören wahrscheinlich.
Ja, ich spüre Muskeln an Stellen, wo ich da nicht wusste, dass ich da Muskeln habe.
Ja, ich finde das sehr gut, dass du das gemacht hast und ich versuche jetzt auch gerade, ich mache das eigentlich jetzt schon wirklich seit einem halben Jahr, seitdem ich ja damals aus unangenehmen Gründen sozusagen mal ziemlich stark abgenommen habe, aber habe ich angefangen, wirklich regelmäßig Sport zu treiben. Also jetzt wirklich 5 bis 6 Mal die Woche. Immer abwechselnd, einmal Ausdauer, einmal Kraft. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich in der Form meines Lebens.
Wie neu geboren.
In der Form meines Lebens mit 56 Jahren. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Aber ich fühle mich echt gut und freue mich jetzt auf den Sommer. Wenn das Wetter wieder wird zum Fahrradfahren.
Ist ja gerade perfektes Aprilwetter, um das Thema mal kurz abzuholen.
Perfekt für was?
Na, für April.
Für April.
Also man muss sagen, jede Jahreszeit hat so seine Probleme. Der Klimawandel macht uns zu schaffen. Man kann nichts mehr erwarten. Der Dezember liefert nicht mehr. Aber der April, der delivert immer on point. Aprilwetter ist immer das, was man auch erwartet. Oder?
Aber,
das ist clever, wenn man als Monat sich einfach sagt, die Erwartungen einfach schon so niedrig wie möglich ansetzen. So alles kann, nichts muss. Dann sind die Leute auch nicht enttäuscht. Alle sagen so, es hagelt, April. Es ist ein 30 Grad im Schatten, April.
Ja, aber was soll ich denn jetzt, mit dem April wieder anfangen?
Ja, nichts. Dafür ist der April nicht da. Also irgendjemand, der im April heiratet?
Also der April ist quasi sinnlos. Man könnte von dem März gleich in den Mai übergehen.
April ist quasi der Vorzeigemonat, wo alle anderen Monate sich denken, dieser chaotische April immerzu. Aber er wird akzeptiert, er ist das, was er ist und dann hat er auch seinen
Nein,
Platz.
Ich akzeptiere ihn nicht so, wie du es sagst. Ich möchte auch
mehr Toleranz für den April, genau. Fordere ich.
Ich habe irgendwie gehört, dass der März in Thüringen der sonnigste, ich glaube, seit 75 Jahren war.
Aber ganz ehrlich, dass solche Nachrichten kriegen mich auch nicht, die holen mich auch nicht mehr ab.
Weil
es ist jedes Jahr, ist irgendein Monat oder Tag der heißeste, kälteste, verrückteste, schlimmste, das seit über 5000 Jahren.
Ich wollte ja nur sagen, dass du dich vielleicht erinnern kannst, dass wir im März, ich kann mich an eine Woche erinnern, die war wirklich, also es war 7 oder 8 Tage, die war wirklich grandios. Kannst du dich erinnern? Es war sehr schönes Wetter, sehr warm.
Dunkel.
Ehrlich.
Jetzt im März.
Jetzt im März, genau. Das war auf jeden Fall sehr schön.
Also ich kann mich erinnern, dass der Frühling schon mal rausgekommen ist.
Ja, genau. So.
Siehst du das hübsche Maiglöckchen, was da so zittert im Wind draußen auf unserer Terrasse?
Ja, das zittert wahrscheinlich, weil ich eben bei meiner Anreise hier hatte ich Graupelschauer auf meiner Frontscheibe. Also es war nicht so ganz so schön, aber...
Aber können wir mal honorieren, wie toll dieses Wort ist? Graupelschauer.
Graupelschauer.
Also ich würde sagen, ein typisch deutsches Wort.
Graupelschauer, okay.
Genauso wie Schulspanner.
Aber als ich angereist bin, war es nämlich schon gestern, da war kein Graupelschauer übrigens, und ich kann nur wieder sagen, ich habe wieder einen Abend, eine Nacht in Erfurt verbracht. Also Erfurt ist wirklich eine grandiose Stadt. Es ist eigentlich wirklich komisch, wenn ich das sage, der ich eigentlich schon immer in Thüringen lebe. Aber ich muss wirklich sagen, ich war gestern Abend mit meiner Freundin unterwegs. Wir waren erst essen, sind dann irgendwie in so einem Mittelalter. Du hast gesagt, wie heißt das Ding?
Christoffel.
Genau, Christoffel waren wir.
keine Werbung. Gibt auch andere Mittelalterkneipen in Erfurt.
Ja, uns ging es gar nicht Mittelalter. Wir haben uns die Karte draußen angeguckt und gesagt, ach ja, hier ist schön. Und dann sind wir richtig in den Keller. Dann wurden wir da auch mittelalterlich empfangen da und auch so angesprochen.
Hab kleine Kostüme angezogen
bekommen. Naja, nicht ganz, aber auf jeden Fall haben wir sehr, sehr lecker gegessen. Und dann sind wir ins Theater am Palais gegangen. Ein kleines, ja, wie sagt man, ein Kleinkunsttheater. Sagt man das so?
So könnte man das sagen.
Ein Kleinkunsttheater, wo das Stück gespielt wurde, was Frauen wirklich wollen. Was mich wirklich sehr interessiert hat.
Ich wollte gerade sagen, kann ja nur helfen.
Ich dachte eigentlich, dass ich danach schlauer bin, aber ich glaube nicht, dass das, es war auch nicht der Anspruch des Abends, dass geklärt werden konnte, weil wer weiß schon, was Frauen wirklich wollen. Also jetzt weiß ja, ich glaube, wir konnten uns darauf einigen dann, also meine Freundin und ich, dass wir gesagt haben, das Problem ist, dass Frauen meistens selber nicht wissen, was sie wollen.
Ganz im Gegenteil zu Männern, die immer sehr genau wissen, was sie wollen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist jetzt kein geschlechtsspezifisches Problem. Wenn man nicht weiß, was man will. Aber ich muss sagen, ein Zwei-Mann-Theater und grandios. Es saßen 40 Leute im Publikum.
Warte. Ein Stück, was da heißt, was Frauen wirklich wollen, gespielt von zwei Männern.
Nein.
Das fände ich sehr witzig.
Von einem Mann und einer Frau.
Okay.
Und es war wirklich wie im Zirkus eigentlich so. Als wir reinkamen, saß jemand an der Kasse, hat unsere Karten sozusagen abgerissen. Und dieser Mann hat danach mir zwei Rotwein verkauft. Und dieser Mann hat nachher die Hauptrolle gespielt auf der Bühne. Und in der Pause hat er mir wieder Rotwein verkauft. Also grandios.
Stress, der arme Mann.
Und der war richtig gut. Sie war auch richtig gut. Und wir haben uns danach auch noch unterhalten. Und ich kann wirklich sagen, wenn ihr mal in Erfurt seid, also Theater am Palais, wirklich schön. Die spielen immer, ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann, ich sage, was macht ihr denn die Woche über? Wir touren woanders rum. Dresden, Leipzig, bis Amerika zum Teil, Schweiz, Österreich spielen sie dort. Und eben dann, weil er sagt, eben, es reicht eben auch nicht ganz. Gell? Ich meine, gestern, wie gesagt, waren 40 Leute da, die Karte hat 20 Euro gekostet. Das werden die auch auf Dauer nicht so, davon können sie auch nicht leben, weil er sagt, der Vermieter ist, ich sag mal, ein Arsch. Ja, also der hat in der Pandemie auch keine Rücksicht genommen.
Du das erzählen, die müssen. Jetzt hier
das weiß ich nicht, ist mir aber egal. Ist mir einfach egal. Auf jeden Fall hat er gnadenlos auch in der Pandemiezeit die Miete eingefordert. Ist kein Kulturfreund, sagt er. Genauso, das sage ich jetzt auch mal so, wie die Stadt Erfurt, sagt er. Also da passiert nichts. Die haben gesagt, das Frühlingsfest, da wo du mit mir heute noch hin willst, hier zum auf die Karussell, das wird beworben ohne Ende, aber die kleinen Theater der Stadt.
Das stimmt.
Und ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr in Erfurt seid, es gibt nicht nur, es gibt ja es gibt noch andere Sachen, aber es ist wirklich total gemütlich und es war ein kurzweiliges, unterhaltsames Stück. Du sitzt da drinnen ganz gemütlich, trinkst dein Weinchen, wir haben noch einen Tisch gehabt und eine Kerze noch gehabt und so weiter. Also wirklich richtig schön.
Yeah. Ich hatte eine Bekannte, die hat die Blaue Bühne geführt. Hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört.
Nee.
War auch ein kleines, ähnlich wie das Theater Palais. Drei Personen, die das quasi alles selbst geführt haben und da Stücke aufgeführt haben. Auch sehr, sehr gut, sehr talentiert. Aber die haben die Pandemie nicht überlebt.
Echt?
Also die mussten schließen. Ja.
Echt?
Tatsächlich, ja. Also wir hatten mal geplant, dass wir auch ein bisschen mit meinen Texthäkchen eine Lesung machen. Wir wollten das nochmal ein bisschen bewerben und so, aber ja, dann kam halt immer wieder Pandemie. Wir konnten uns mit den Auflagen nicht gut arrangieren und es hätte wahrscheinlich auch nicht die Kosten gedeckt, die wir dann gehabt hätten. Und ja, dementsprechend, ich habe jetzt zuletzt gehört von einer anderen Freundin, dass es die Blaue Bühne leider nicht mehr gibt. Und das ist sehr, sehr traurig.
Das ist echt schade. Auf jeden Fall war das sehr schön. Und danach sind wir noch, ich glaube, ins Hemingway gegangen.
Mhm.
Auch eine sehr schöne Kneipe. Jetzt wieder das erste Mal wieder ohne Maske. Und
ist ja alles hier in meiner Straße.
Ja,
dann seid ihr die Leute, die immer Samstagabend, Freitagabend Radau machen draußen. Und
also jetzt kann ich nicht erinnern, dass wir Radau machen. Wir haben uns eigentlich nur zu zweit gemütlich unterhalten und mal mit dem Kellner gesprochen und so weiter. Aber übrigens, genau, mit der Kellnerin, die Grundschullehrerin werden möchte. Ich habe sie dann beredet, dass sie nicht Englisch macht, sondern Sport machen soll.
Oh Gott.
Aber sie ist schon im sechsten und siebten Semester.
Schwierig.
Aber total freundlich. Es war am Anfang rammelvoll. Wir konnten nicht gleich unsere Plätze. Wir mussten vorne an einem Eingang warten ein bisschen und konnten uns hinsetzen, wurden schon bedient, sind dann an den Platz. Also wirklich richtig schön. Die Bude rammelvoll mit vielen jungen Leuten, aber auch so mein Alter. Aber wirklich schön. Und leckere Cocktails getrunken, total leckere Cocktails. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, was ich da bestellt habe. Aber wirklich, wirklich schön. Und bis um eins haben die auf. Und wenn nötig, auch länger. Und das war, dann sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gegangen. Also es war wirklich, muss ich sagen, grandioser Abend wieder in Erfurt. Und jetzt bin ich hier. Danach John Reed. Und jetzt Caroline Rommers. Also Was willst du mehr verlangen vom Leben?
Wie du immer jede Woche von deinen Ausflügen erzählst und jedes Mal auch so richtig fasziniert bist, als würdest du gerade frisch vom Dorf kommen und dir denken, Mensch, ich kann hier einfach, ich gehe hier raus und das ist, ja. Da ist ein Restaurant. Ja. Und kann ich weitergehen? Das ist noch ein Restaurant. Eigentlich und dann kann ich hier Cocktails. Nein, ich finde das total schön. Also es ist ja bei meiner Mama genauso, dass die auch immer sagt, sie möchte gerne Urlaub machen in Erfurt. Es ist so schön in Erfurt.
Ja, ja.
Und es ist ja tatsächlich wirklich eine sehr schöne Stadt, bei der auch einfach alles fußläufig zu erreichen ist, was du ja an
vielen. Jetzt kommt natürlich auch dazu, dass wir natürlich alle auch dürsten, danach wieder Normalität zu erreichen. Ich habe ja gesagt, nach dem letzten Podcast bin ich nach Jena gefahren zum Basketball. Letzten Sonntag waren wir in Erfurt zum Basketball. Die Löwen in den Playoffs das erste Mal, es waren 1000 Zuschauer da, haben bescheiden gespielt, haben deutlich verloren. Heute Abend haben das Rückspiel, aber es waren 1000 Zuschauer da. Wir haben dort gesessen, wir haben mit vielen Leuten gequatscht und so weiter, ohne Maske. Es war wirklich wieder, es war wieder so ein bisschen wie früher. Wir sind ja früher immer regelmäßig im Basketball gefahren, noch als die Rockets gespielt
haben. Wie fühlt sich das für dich an, gerade ohne Maske mit vielen Menschen unterwegs
zu sein? Ja, natürlich haben wir alle noch so ein bisschen, ich habe jetzt auch kein Problem, weiterhin in der Schule machen wir es ja auch so, dass wir im Schulhaus weiter die Maske tragen. Wir haben unsere Schüler gebeten, darum das zu tun. Nicht im Schulhaus haben wir nicht gebeten, da haben wir es eigentlich als Pflicht. Im Unterricht stellen wir es den Schülern frei, ob sie die Maske absetzen wollen oder nicht. Ja, natürlich hat man noch ein bisschen Bedenken, aber andererseits, ich hoffe einfach jetzt, dass wir so halbwegs durch sind mit dem Thema und genieße es jetzt auch, weil ich meine, Sport haben wir es ja zum Glück noch nie oder jetzt seit langem schon, dürfen wir ohne Maske machen, aber im Geschichtsunterricht, du kannst dir das ja wahrscheinlich vorstellen, ich sehe ja die Schüler gar nicht mehr, also die sind da, aber ich sehe sie ja nicht, sehe nur die Augen und so weiter und abgesehen davon, dass das auch akustisch schwierig ist, brauche ich ja auch keinem zu erzählen.
Das ist ja, glaube ich, auch nichts Neues. Auch für die Entwicklung von kleinen Kindern ist das im Übrigen. Ich habe neulich eine Masterarbeit von einer ehemaligen Studentin, die bei mir auf Arbeit, also die bei mir gearbeitet hat, gelesen. Da ging es auch darum, wie Kinder Emotionen regulieren. Mhm. Und dass das natürlich auch viel einfach über den Austausch mit Erziehenden läuft, deren Gesichtszüge zu erkennen, das wahrzunehmen, wie reagieren die auf bestimmte Sachen, lachen die, gucken die dich direkt an und so weiter und so fort. Das wird natürlich auch durch die Maske extrem eingeschränkt. Aber auf der anderen Seite, also die Inzidenz geht ja gerade wieder nach unten, in Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie
es in Thüringen aussieht. Thüringen auch.
Aber trotzdem war ich darüber erschrocken, dass es doch noch fast 300 oder ein bisschen mehr als 300 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auch zu vermelden gab. Also es ist schon nicht so Freedom Day-mäßig, wie viele, glaube ich, gerade tun.
Nein.
Es ist immer noch ein Thema und man darf auch nicht verkennen, also mein Bruder, dein Sohn, du kennst ihn, arbeitet ja auch in der Kita und hat auch gemeint, naja, es fallen halt gerade auch einfach super viele Leute aus. Das, also nur weil du jetzt Corona hast, was nicht mehr so gefährlich ist wie früher, heißt das nicht, dass du dann nicht trotzdem, also dass dann trotzdem die Pflegekräfte, die Kitas, die Schulen dann darunter leiden, dass die Personalkräfte wegfallen.
Wir haben definitiv da noch große Probleme. Ich habe es eben gerade gehört noch im Radio. Also die Krankenhäuser haben nicht das Problem, dass sie jetzt Corona-Patienten verstärkt haben mit schweren Verläufen. Mm. Eher weniger. Bei uns sieht es ganz gut aus. Aber die haben kein Personal mehr. Ja, viele sind in Quarantäne und fallen aus. Und das ist natürlich, das ganze System natürlich macht das ein bisschen instabil sozusagen. Mm. Aber andererseits, ich glaube, unabhängig von der medizinischen Betrachtung der ganzen Geschichte, es kommt jetzt der Frühling, es kommt der Sommer und wir haben es uns jetzt auch wieder mal verdient, wieder mal so, ja, wieder ein ganzes großes Maß an Normalität wieder zu bekommen. Und jetzt natürlich ist der große Schatten des nahestehenden Krieges natürlich noch über uns. Aber ich glaube schon, wir brauchen jetzt mal wieder einen normalen Sommer, sage ich mal so. Ja. Ohne weiter Menschen zu gefährden, um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Aber ich habe auch kein Problem noch in der Kaufhalle die Maske aufzulassen. Wenn es zu voll ist, mache ich das auch noch. Und das ist überhaupt kein Thema. Gell? Und in der Schule kriege ich das auch hin, überhaupt kein Thema. Aber nee, ich freue mich jetzt drauf und wir sind ja auch noch Ende April beim Lumpenpark. Ich fahre nächste Woche auch nochmal nach Frankfurt am Main zum Konzert und da kommen noch andere Konzerte, da freue ich mich jetzt auch wieder drauf, auf wieder viele Menschen, die Spaß haben. Ja, und
ja, zum Thema, also Pandemie ist das eine, dann haben wir ja auch immer noch Krieg, hast du ja gerade gesagt. Nimmt ja auch noch kein Ende, also mal schauen, was der Sommer noch so zu bringen hat gerade. Ich habe letzte Woche im Radio gehört, dass jetzt die ersten ukrainischen Schulkinder, also dass die ersten Kinder in die Schule gehen, die aus der Ukraine sind. Das fand ich war eine sehr schöne Nachricht.
Bei uns auch, ja.
Ja? Habt ihr schon welche?
Ja, wir haben schon, die ersten sind schon da.
Und wie handhabt ihr das?
Naja, die werden bei uns registriert. Wir gucken natürlich, wo die jetzt altersmäßig reinpassen. Wir hatten jetzt auch die Anfrage, dass jemand in die 10. Klasse sollte, der eigentlich vom Alter her sogar schon 11. Klasse ist. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist eine Abschlussklasse, das können wir nicht machen. Das ist natürlich für den ein bisschen blöd, aber das geht nicht. Also. Yeah. Und das große Problem ist, hört man überall auch. Ich habe es ja auch im letzten Podcast erzählt, hier der André, Thomas Köschner und sowas, die haben ja auch Ukrainer, denen eine Wohnung zurechtgebastelt und so weiter. Ganz liebe Menschen, sagen die, aber eben kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, und die Kommunikation ist das große Problem. Ja. Und ja. Die Kinder, die werden in der Schule jetzt erstmal integriert, aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, mit denen jetzt Deutschkurse zu machen. Die müssen einfach mitlaufen. Und du kannst dir ja vorstellen, stell dir mal vor, du wärst jetzt, keine Ahnung, in der Türkei in einer Klasse, wo alle Türkisch sprechen, und du bist einfach nur da. Absolut. Im Sport ist das noch handhabbar, aber in anderen Fächern echt schwierig. Nur mehr kann man jetzt auch nicht tun erstmal.
Sind dann DolmetscherInnen vor Ort bei euch?
Nee, wir haben zum Glück ausgebildete Russischlehrer, die wir mit nutzen sozusagen. Ja, aber anders geht's ja nicht. Ja. Das ist ja die einzige Möglichkeit der Kommunikation. Und natürlich sind jetzt auch schon viele, die jetzt natürlich auch drauf lauern und wollen diese Ukrainer hier mit integrieren als Kellner, als Pfleger und so weiter. Mm. Aber das ist jetzt auch mit Vorsicht zu genießen. Erstens mal müssen die erstmal ankommen hier, und das ist ja gar nicht so einfach in der Fremde. Zweitens mal vermute ich mal, und das habe ich auch gehört, dass die meisten wollen ja wieder zurück. Das ist ja ihre Heimat. Mm. Nur wenn du mal diese Hafenstadt, wie heißt sie? Mariupol. Siehst, die jetzt schon wohl zu 70% zerstört ist, stellt sich die Frage, kann man denn da überhaupt wieder zurück? Mm. Ja, kann man da wieder ein normales Leben aufnehmen? Und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich viele wirklich wieder zurück wollen in ihre Heimat, aber einige auch sagen, ich kann da nicht mehr hin. Ja, es ist,
ja. Richard David Precht hat das ja ganz gut dargestellt und hat gemeint, je nachdem, wie lange der Krieg noch dauert, ist die Frage, ob es dann noch ein Land gibt, in das man zurückgehen kann.
Richard David Precht übrigens war vorige Woche in Weimar, hat einen Vortrag vor über 500 Leuten gehalten. Ja, ein Freund von mir war da und war echt beeindruckt. Es ging um die Arbeitswelt, wie das in Zukunft laufen wird und so weiter. Also der hat gesagt, das ist ja wirklich ein Visionär und auch ein, ja.
Ja, den würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal.
Toller Bursche. Ja, aber könnt ihr in den Podcast reinhören mit
das habe ich schon gemacht, ja.
Mit Markus Lanz, sehr, sehr interessant.
Markus Lanz übrigens, viele Parallelen auch zu dir. Immer so ein latentes Bedürfnis danach, auch so zu erzählen, was man gerade alles noch so privat erlebt hat. Und da habe ich ja die Show und da habe ich ja den getroffen. Da habe ich, Richard, habe ich eine ganz interessante Person. Habe ich.
Richard, wo treffe ich dich denn an?
Zu Hause, Markus.
Ja, aber ich bin natürlich, Markus Lanz hat ja wahrscheinlich viel zu, der lebt ja auch viel mehr als ich wahrscheinlich, aber in dem Zusammenhang kann ich jetzt schon mal sagen, langfristig, der Termin für meine nächste Talkshow steht.
Und Markus Lanz hättest du gerne.
Nein, am 8. Juli werden wir im Burgtheater die Talkshow machen, und ich habe Wolfgang Bosbach da, der gesagt hat, er kommt nur, wenn du auch da bist. Also deshalb 8. Juli. Nein, nee, Karin, das ist jetzt. Das also
habe ich dir ja schon gesagt.
Nein, es gibt gewisse Verpflichtungen,
du bist vertraglich. Ich bin nicht im
Urlaub. So, das werde ich natürlich Wolfgang Bosbach nicht sagen, aber das ist natürlich schon wieder ein Skandal.
Ein totaler Skandal. Ich bin schon eine Woche im Urlaub, bin ich da schon.
Und habe jetzt übrigens, ich weiß nicht, einige schauen das ja vielleicht auch, gerade die Tierfreunde, es gibt ja eine Falknerei am Rennsteig. Da gibt es bei MDR jeden Abend so eine halbe Stunde, so eine Serie, und da gibt es eine Lisa, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt jetzt. Die habe ich auch mal ganz kurz kennengelernt, und die da mit Tieren arbeitet, mit Seekopfadlern, mit Eulen arbeitet und so weiter, und die ist da relativ schön bekannt. Ich habe sie mal kennengelernt und habe dann die Serie auch mal gesehen, und das ist total beeindruckend, wie die das mit den Tieren macht und wie die dafür lebt und auch die Shows da macht. Aber es geht gar nicht um die Shows, es geht darum, dass sie mit den Tieren leben und arbeitet und so weiter. Total interessant, und die habe ich jetzt eingeladen, die ist jetzt auch mit dabei. Auch ein hübsches Mädchen übrigens noch dazu noch, das ist ja ganz gut. Ich brauche ja auch mal Frauen im Podcast, wenn du jetzt auch nicht da bist, das ist natürlich schwierig. Und die hat jetzt auch schon zugesagt, und jetzt bin ich noch dran, noch zwei, drei andere noch mal zu befragen, anzufragen, ob sie kommen können. Aber
hoffentlich auch hübsche Männer dann.
Wie gesagt, Erich Lesser ist noch in der Warteschleife. Da habe ich jetzt die Anfrage gestellt, da ist noch keine Antwort gekommen. Und aber es ist wirklich, wenn du mal siehst, ich habe jetzt 12 Talkshows habe ich gemacht. Und es waren doch, der Anteil war, glaube ich, 70% Männer und 30% Frauen. Mhm. Warum das immer so ist, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du es mir sagen. Wo sind die interessanten Frauen?
Die interessanten Frauen,
die was zu erzählen
da draußen
haben.
Sind da draußen. Nur, die werden, glaube ich, weniger gehört als die interessanten Männer.
Echt?
Wollte ich mal so sagen. Hast du denn Feedback bekommen zu unserer letzten Podcast-Folge mit
Ehrlich gesagt nicht so viel. Momentan, ich glaube auch, die Podcasts sind ein bisschen wieder im Abflauen. Mhm. Auch unsere Zuhörerzahl hat doch ein bisschen abgenommen. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich fand es, wie gesagt, nach wie vor total beeindruckend, was die Anastasia so erzählt hat. Und
sie hat mir übrigens noch danach geschrieben. Also sie hat mich,
ja, ich habe ihr dann auch noch mal den Podcast selber noch mal geschickt.
Ah, sehr gut.
Ja, das, na klar, das haben wir sonst vergessen. Das ist ja die wichtigste Person.
Ja,
und
absolut.
Sie hat ja dann Bilder geschickt aus, wo war so, Usbekistan, gell?
Hat sie dir geschickt?
Na, in ihrem Status hat sie die gehabt. Ach so, du hast ja die Nummer nicht von ihr.
Oder doch, habe ich, aber ich schaue mir nie Status.
Ehrlich, Status warum nicht? An. Ja, ich finde das manchmal sehr interessant.
Ja, es stimmt, aber ich mache das irgendwie nicht so. Also bei mir hat sie sich bedankt für die Einladung und den Kontakt. Genau, ich hatte eher gesagt, dass mit dem Daniel, mit dem wir heute hoffentlich sprechen, dass das vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Kontakt für sie wäre, dadurch, dass er im Stadtrat sitzt und bei der Initiative Erfurt hilft mit dabei ist. Und dann hatte sie mir noch geschrieben, ach genau, zu dieser Geschichte mit dem, was sie uns erzählt hat, mit dem Schiff, was so zum Markenzeichen geworden ist für die Bewegung. Das hat sie nochmal sehr ausführlich erklärt. Und dann hat sie noch geschrieben, mir ist noch aufgefallen, neben Lebensmitteln wird im Lager, in der Ausgabestelle auch sehr oft nach Besteck gefragt. Das Geschirr ist oft vorhanden, aber kein Besteck. Noch eine große Unterstützung wäre Hilfe für Helfer. In der Ausgabestelle ist oft so viel los, dass die kein Mittagessen dass die vergessen zu bestellen und kein Mittagessen haben. Gesucht wird nach günstigen Angeboten, die warmes Essen für ca. 15 Lager-Mitarbeitende liefern könnten. Und das war eine Sache, sie ist jetzt, also ich meine, sie ist jetzt wieder da, deswegen würde ich da nochmal in Kontakt treten. Aber das ist jetzt mal ein Aufruf an alle da draußen, die vielleicht in der Gastronomie tätig sind und da oder Kontakte haben zu Leuten, die in der Gastronomie tätig sind. Weil das fand ich war tatsächlich was man machen kann, oder? Ja. Ich war kurz davor, selber Mittagessen zu kochen, aber ich dachte dann so, ja, das bringt es jetzt auch nicht, wenn ich einen Tag lang Mittagessen hinbringe, dass man da guckt für 15 Mitarbeitende in dem Lager vielleicht eine warme Mahlzeit oder, also muss ja nicht jeden Tag sein, aber so 2-3 Mal in der Woche und sie schreibt ja auch, also ein günstiges Angebot ist jetzt nicht so, dass sie sagt, das muss jetzt kostenlos sein oder so. Ich glaube, wenn wir da vielleicht selber noch ein bisschen das mit unterstützen, wäre das eine ganz coole Geschichte, also jetzt aus unserem Privattopf, nicht aus dem Podcast-Topf, habe ich mir gedacht, wäre vielleicht ganz cool. Und lustigerweise, der Verein für ukrainische Landsleute hat sein Büro direkt hier in der Straße, vorne in der Michaelisstraße. Da wollte ich sowieso demnächst mal vorbeigehen, um mal zu fragen, was denn noch so gebraucht wird. Weil oftmals, gerade mit dem wechselhaften Wetter, ich habe jetzt auch, als es dann nochmal anfing zu schneien plötzlich, habe ich so gedacht, verdammt nicht, dass das jetzt, also weiß ich nicht, ob da jetzt ob die Heizungen haben in den Turnhallen, ob die genug Jacken und Decken haben und so. Eigentlich ist das ja, also es gibt ja so viele Leute, die bereit sind zu helfen und was zu spenden, aber man braucht einfach die Kontakte, die einem auch sagen, was. Und auch mit Besteck hier, ich glaube, also Besteck, das wird immer super schnell, du kannst an jeder Kantine fragen. Soll nicht Problem sein,
ja.
Genau, aber ich hoffe, dass wir da mit Nastja nochmal, dass da jetzt nochmal Kontakt mit dir aufnehmen kann.
Letzten Sonntag, habe ich ja gesagt, wir waren beim Basketball bei den Löwen und in der Pause haben die Löwen einen Scheck übergeben an den Verein ukrainische Landsleute.
Wirklich, ja?
Ja, kein Quatsch, weil die haben Shooting-Shirts versteigert und haben das übergeben da, also
super.
Da passiert schon einiges, sehr schön und Das ist schon bemerkenswert, dass die Hilfeleistung und dass sie da ist, dass die Deutschen wirklich alles versuchen zu geben, spenden, helfen und so weiter. Also Gott sei Dank, dass wir da wieder ein Land sind, ein Team sind, zusammenhalten und einfach sagen, meine Fresse, das hätte uns auch passieren können. Ja. Also wir müssen einfach helfen. Also
es ist schade, dass das nicht 2015 auch so war, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob Daniel uns dazu vielleicht auch noch was erzählt. Das hat ja so ein bisschen... obwohl vielleicht redet er auch da nicht drüber, vielleicht haben wir auch andere Themen. Aber natürlich muss man sagen, es ist total gut und wichtig, dass das jetzt so ist. Aber ich frage mich auch, warum das bei syrischen Flüchtlingen nicht so war. Beziehungsweise ist, weil es gibt immer noch Flüchtlinge, Geflüchtete aus Syrien.
Die Frage ist mit Sicherheit berechtigt. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, das ist ja dein zweiter Kandidat, den du jetzt schon hier besorgt hast. Wer ist
Daniel? Danach reicht es auch erstmal, oder? Ich habe jetzt, also je nachdem, wie das jetzt mit Daniel läuft, ich hoffe, er geht ran. Er ist der am schwersten zu erreichende Mensch, auf jeden Fall in meiner Kontaktliste.
Erzähl unseren Leuten, wer ist Daniel? Was macht Daniel?
Daniel Stassny ist ein ganz lieber, ein lieber Mensch, ein Freund, der auch in unserem Erfurter Freundeskreis, also ich durch meinen Erfurter Freundeskreis habe ich quasi Bekanntschaft mit ihm gemacht. Er sitzt im Stadtrat in Erfurt, er ist Stadtratsmitglied, Mitglied der Freien Wähler. Und ich habe eben schon festgestellt, dass ich gar nicht weiß, was er beruflich macht auf seiner, also was er gelernt hat auf seiner Seite. Ich glaube, bei Xing oder LinkedIn steht, dass er auch Controlling oder sowas mal gemacht hat. Aber vielleicht erzählt er uns das auch gleich nicht, dass das schon...
Da können wir ihn gleich mal fragen, warum das Theater am Palais nicht unterstützt.
Oh doch, der setzt sich sehr für Kultur ein. Okay. Er ist zum Beispiel auch im Sinfonieorchester Erfurt tätig.
Okay.
Und ist so ein Macher. Also der ist sehr engagiert bei sehr vielen Projekten, gerade was Kultur angeht, ist er da auf jeden Fall immer vorne dabei. Und eben auch, deswegen bin ich dann auch nochmal auf ihn aufmerksam geworden, bei dieser Initiative der Stadt Erfurt. Ich meine, sie heißt Erfurt hilft, die sich eben jetzt auch für die Flüchtlingskoordination so ein bisschen eingesetzt hat. Da hatte er auf jeden Fall den Hut auf. Ich weiß nicht, ob er ihn noch auf hat oder ob er jetzt quasi auch das mal ein bisschen abgegeben hat. Aber dazu haben wir auf jeden Fall telefoniert und deswegen habe ich ihn auch vor allen Dingen eingeladen, dass er uns dazu ein bisschen was erzählt, was so abgeht, wie das mit der Wohnungssuche weitergeht. Und ja, ich hoffe, weil es war wirklich schwer, ihn immer zu erreichen, dass wir ihn jetzt erreichen. Er hat mir aber einen Daumen hoch eben nochmal geschickt.
Was soll ich ihn sagen? Ich mache jetzt einfach mal hier und versuche ihn mal
anzurufen.
Zu erreichen. Und wir schauen mal.
Ich hoffe, dass das mit dem Ton auch klappt. Das war ein bisschen laut.
Ich habe ein bisschen leise gemacht.
Ja.
Du machst bitte, ja.
Ja. Ich kündige ihn an. Ja. Oh, hallo?
Danke, Stasny, hallo.
Ah, hallo Daniel.
Hallo.
Du bist live im Podcast. Ich hoffe, du weißt Bescheid. Wir nehmen quasi direkt auf. Und ich freue mich gerade total, dass du rangehst und das geklappt hat und wir uns heute treffen. Hallo Daniel.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Mir gegenüber sitzt
mein... Ich freue mich vor allem, dass die Leitung so stabil ist.
Das stimmt. Ich hoffe, sie bleibt auch stabil. Wir haben manchmal ein bisschen mit Bluetooth zu kämpfen, aber bislang sieht es jetzt gut aus. Ansonsten kriegen wir das auch hin. Mir gegenüber sitzt mein Papa. Ich glaube, den habe ich dir noch nicht vorgestellt. Hardy Krause.
Hallo Daniel.
Hallihallo. Hallo.
Servus.
Wie geht's dir denn? Was machst du gerade so? Wo haben wir dich unterbrochen?
Nein, im Moment genieße ich den Samstagnachmittag zu Hause mit Familie. Und das, was man halt samstags so macht, gell? Auf der Couch sitzen und was lesen. Und dann gibt es ja noch das kleine Baby, 4 Monate alt.
Oje, jetzt geht's schon los mit der Tonverbindung. Da hat was gestockt.
Wir machen jetzt mal Folgendes.
Ja. Warte mal kurz, Daniel.
Wir machen das jetzt mal über...
Soll ich mal stoppen, die Aufnahme?
Ja, bitte.
Okay, dann schneide ich das nachher.
Ja, Daniel, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal sagen, wer du bist, was du machst und das möchte ich so ein bisschen kennenlernen.
Ja, also mein Name ist Daniel Stasny, 44 Jahre alt, Puffbohne in Erfurt geboren, aufgewachsen und lebe auch mein ganzes Leben lang schon in Erfurt und bin seit 2014 Mitglied im Erfurter Stadtrat. Also eigentlich habe ich Einzelhandelskaufmann gelernt für Autoteile und Autozubehör, habe dann BWL studiert und bei verschiedenen Bildungsträgern gearbeitet als Dozent für Rechnungswesen und Wirtschaftslehre und seit 2014 sitze ich im Erfurter Stadtrat und mache so nebenbei in meiner Freizeit viel Musik in einem Orchester, aber auch die Initiative Erfurt kauft lokal, die haben wir so ins Leben gerufen, als die Corona-Pandemie, der erste Lockdown war und die Erfurter Händler ihre Geschäfte schließen mussten, um so das Ganze etwas zu pushen und die Leute zu animieren, halt in der Stadt zu kaufen. Trotz geschlossener Geschäfte gab es ja damals viele kreative Ideen und nicht alles online zu bestellen. Und seit 2015 betreue ich auch die Initiative Erfurt hilft, ein Ehrenamtsnetzwerk, was wir damals gegründet haben, als die Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan kamen und was halt jetzt gerade wieder sehr viel Arbeit macht durch die ukrainischen Geflüchteten, die aus den Kriegsgebieten kommen.
Daniel, wir haben uns gerade vorhin so ein bisschen, habe ich mit Carolin ein bisschen gebettelt. Ist Stadtrat Erfurt, ist das ein Beruf jetzt, sage ich mal sozusagen, oder ist das eine Berufung?
Also, Worte meines Vaters waren, da geht man doch dann 17 Uhr oder abends hin und macht da ein bisschen Stadtrat und sowas, aber was macht man denn tagsüber?
Also es ist tatsächlich ein Ehrenamt und man geht 17 Uhr hin. Meistens geht man nicht 18 Uhr schon wieder nach Hause. Also eine klassische Stadtratssitzung in Erfurt, die fängt 17 Uhr an und endet irgendwann in der Nacht. Ja, das Längste, was ich selber schon mitgemacht habe, war 1.30 Uhr dann nachts. Und ansonsten hat man halt einen ganz normalen Job. Und das ist bei mir, ich bin Fraktionsgeschäftsführer einer Stadtratsfraktion. Das ist dann tatsächlich hauptamtlich. Und dafür bekomme ich mein Geld, so das ganze Organisatorische zu machen für die Fraktion, für meine Fraktionsmitglieder, das Ganze drumherum, Anfragen stellen, Entscheidungsvorlagen mit erarbeiten, Recherche arbeiten. Das ist so.
Stimmt, dass du Fraktionschef, also Fraktionsgeschäftsführer für die Freien Wähler bist, habe ich, glaube ich, vorhin bei der Vorstellung auch noch nicht gesagt. Ja, und dass du seit 2015 schon bei der Initiative Erfurt hilft bist, wusste ich tatsächlich auch nicht. Das ist ja sehr spannend. Hat das jetzt, also wie muss man sich das vorstellen oder wie müssen die Leute da draußen sich das vorstellen? Was habt ihr denn jetzt bevor der Ukraine-Krieg losging? Wie war denn da eure Arbeit? Gab es da jetzt Phasen, wo das wieder abgeflaut ist und ihr vielleicht gar nicht so viel machen musstet, weil das alles wieder ja gut gelaufen ist mit Integration und so?
Genau, so war es im Prinzip. Also das war eine Initiative, die auf Anregung von mir und einer damaligen Stadtratskollegin auf den Weg gebracht wurde, 2015. Der Ansatz war eigentlich, es gab unheimlich viel ja, Anfragen aus der Bevölkerung, wie man helfen kann, wie man unterstützen kann, was man machen kann jetzt, wo die Leute kommen und die brauchen ja auch Hilfe und Spenden. Und das lief vorher in Erfurt alles relativ unkoordiniert ab. Und wir haben ein Netzwerk aufgebaut 2015, das ging über das Spendenlager, das Zentrale, werden sich sicherlich noch, der ein oder andere wird sich da noch dran erinnern, das war über dem Stöberhaus über 2 Jahre und das haben wir betrieben und haben auch Strukturen aufgebaut, die es vorher nicht gab. Also dass zum Beispiel alle freien Träger der Jugendhilfe oder die Wohlfahrtsverbände, Caritas, AWO und wie sie alle heißen, im Prinzip in einem Netzwerk viel besser miteinander zusammengearbeitet haben, gemeinsame Programme auch auf den Weg gebracht haben zur Integration und für Freizeitgestaltung, Deutschkurse und so weiter und so fort. Und das hatte so gut funktioniert, dass im Prinzip dieses Netzwerk, ich sag mal, ja, relativ eigenständig, ohne das Zutun von mir oder anderen dann tatsächlich weiter funktioniert hat über die letzten Jahre. Und als wir dann das Spendenhaus oder das Stöberhaus, das Spendenlager wieder eingestellt hatten, haben wir auch die Netzwerkarbeit von Erfurt Hilft so ein Stück weit ja wieder ruhen lassen, weil es einfach keinen Bedarf dafür gab. Es gibt in Erfurt mittlerweile das Zentrum für Integration und Migration. Das ist so ein bisschen erwachsen aus dem Erfurt Hilft. Und wie gesagt, wesentlich bessere Netzwerkarbeit, als das vor 2015 war. Und das hat gut funktioniert und deswegen konnte man sich da auch ein Stück weit zurückziehen. Und so richtig ins Leben gerufen haben wir das Erfurt-Hilf-Programm eigentlich erst wieder tatsächlich, als am 24. Februar der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Also das war der Tag, wo ich auch den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir das damals schon gemacht haben, eine E-Mail geschrieben habe, das wohl alles darauf hindeutet, dass wir wieder aktiv werden müssen und hatte dann auch recht schnell einen Termin mir geholt bei der Bürgermeisterin der Stadt, die jetzt halt eine andere ist als noch 2015. Die ist neu dazugekommen, kannte uns noch nicht so, da habe ich das alles vorgestellt. Und dann haben wir relativ schnell wieder angefangen, unsere Arbeit aufzunehmen. Also ganz speziell wieder, was die Vermittlung und die Koordinierung von ehrenamtlicher Arbeit angeht.
Ja.
Ja, wir haben ja im letzten Podcast mit der Anastasia gesprochen von der Organisation.
Verein ukrainischer Landsleute.
Genau. Sag uns vielleicht mal, jetzt ist der Krieg ja schon ein paar Wochen alt. Ich hoffe, wir gewöhnen uns nicht dran. Wo sind die Probleme momentan noch bei der Integration, bei der Flüchtlinge? Wo siehst du noch die Schwachstellen, beziehungsweise was funktioniert gut?
Also was auf jeden Fall unheimlich gut funktioniert hat, und da bin ich auch immer ganz dolle stolz auf meine Erfurt, das ist tatsächlich die enorm hohe Hilfsbereitschaft. Das ist mir 2015, 16 schon aufgefallen und das ist jetzt wieder so quasi mit einem Fingerschnipsen stehen die Erfurter parat und wollen helfen. Das hört man aus anderen Kommunen ganz anders, auch in den letzten Jahren. Also da bin ich immer wieder froh, dass das in Erfurt so ist. Und was halt am Anfang ganz stark war, waren halt unheimlich viele Unterbringungsangebote, aber eben auch ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, wir würden gern helfen, wir würden Patenschaften übernehmen, wir würden Ämterbegleitung mitmachen, Behördengänge mitmachen, die Leute mal an die Hand nehmen, mal einen Nachmittag miteinander verbringen, Freizeit miteinander verbringen. Das waren so die ersten Sachen, die im Prinzip ja angeboten wurden, auch ja. Wir hatten in der ersten Woche, nachdem wir in der Zeitung geschrieben hatten, dass wir das Netzwerk reaktiviert haben und die E-Mail-Adresse wieder freigeschaltet ist, hatten wir über 1000 E-Mails und davon waren halt tatsächlich 80% solche Hilfsangebote. Naja, und dann kamen halt die nächsten Schritte, dann waren die ersten Kontakte zu dem Verein der ukrainischen Landsleute. Die Stadt Erfurt hat denen das die Turnhalle im Weißdornweg zur Verfügung gestellt als Spendenlager. Und das kam dann auch so langsam, dass die Leute gefragt haben, was wird gebraucht, was sollen wir spenden, wo können wir es hinbringen, wo können wir es abgeben, können wir vielleicht auch dort in der Halle helfen, die Sachen zu sortieren und zu verpacken, um sie in die Ukraine zu schicken. Das waren so die ersten 2-3 Wochen. Und dann kam halt in Erfurt dazu, dass wir einen großen Zulauf an Geflüchteten hatten, mussten leider dann auch im Prinzip auf Turnhallen als Notunterkünfte zurückgreifen. Und das war dann so die nächste Arbeit, also ehrenamtliche Hilfe organisieren für die Hallen. Da muss 3-mal täglich Essen ausgegeben werden, Freizeitgestaltung für die Kinder, gerade auch an den Wochenenden, dass da was passiert. Also das ist jetzt so im Prinzip der Stand der Arbeit, der sich jetzt auch so ein bisschen eingepegelt hat. Also
wo klemmt es, Daniel? Wo klemmt es noch?
Naja, wo klemmt es? Das ist halt, also es treffen halt, obwohl man ja immer sagt, das ist ein ähnlicher Kulturkreis wie unserer, treffen da trotzdem zwei Welten aufeinander. Den einen geht es nicht schnell genug und den anderen, die geben sich zwar ganz viel Mühe, aber wir leben halt auch in einem Land, was ja sehr bürokratisch strukturiert ist, wo es für alles quasi strenge Vorgaben gibt. Also man kann halt nicht einfach losgehen, eine Wohnung anmieten und läuft dann mit dem Mietvertrag zum Sozialamt und kriegt die Miete bezahlt, sondern wir haben in Erfurt oder in ganz Deutschland gibt's halt Richtlinien, wie viel sowas kosten darf, dass die Ämter das überhaupt genehmigen dürfen und so weiter und so fort. Und das stößt oftmals so ein bisschen auf Unverständnis. Also auch nachvollziehbar, ja, wenn man im Prinzip aus einem Kriegsgebiet kommt und dann hier so, naja, so vor bürokratische Hürden gestellt wird, würde uns wahrscheinlich ähnlich nerven.
Aber ja, uns nervt es ja schon ohne.
Das sind halt so die Sachen, wo es im Moment so am meisten ein bisschen klemmt. So. Ja, das ist halt ja im Prinzip so, ja.
Das Problem.
In unserem Land ist halt vieles reglementiert und strikt vorgeschrieben und ja.
Da ist ja wahrscheinlich, entschuldige bitte, da ist ja Sprache dann wahrscheinlich auch wieder mit das größte Problem, ne? Das, also es ist für mich schon schwierig, solche bürokratischen Formulare auszufüllen, aber wenn ich nicht mal die Sprache spreche, in der dieses Formular geschrieben ist, ist es ja noch schwieriger. Stellt ihr dann auch Dolmetschende zur Verfügung, um das irgendwie so zu betreuen?
Ja, also wir haben zum Beispiel, also das ist halt auch das sind ganz tolle Hilfsangebote, unheimlich viele ukrainische Muttersprachler in Erfurt, die schon seit Jahren hier leben und fließend Deutsch sprechen, die sich auch gleich in den ersten Tagen angeboten haben zu helfen. Deswegen sind wir auch tatsächlich, wie gesagt, ja, was hat unser Oberbürgermeister letztens oder vor kurzem mal gesagt, manchmal ist Verwaltung auch besser, als man denkt oder als man glaubt. Manche Sachen gingen tatsächlich auch hier wesentlich schneller als woanders durch diese massiv hohe Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Wir haben die Formulare eigentlich von Anfang an auch in ukrainischer Sprache. Wir haben im Sozialamt am Anfang, jetzt gibt es ja die Erfurter Willkommensagentur, dort sind immer Muttersprachler vor Ort, die mit an die Desks gehen können, die mit übersetzen können, die im Prinzip auch die Beratung in Ukrainisch machen können. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Okay. Sag mal, wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, du hast ja wahrscheinlich auch Kontakt, auch wenn es sprachlich schwierig ist. Wie ist denn, oder kann man das gar nicht sagen, wie ist denn die Tendenz? Wollen viele jetzt sagen, die okay, Deutschland soll meine neue, ich sag mal in Anführungszeichen, Heimat werden? Oder sagen viele, wir bleiben so lange, wie wir bleiben müssen? Und wollen dann wieder in unsere Heimat, in unsere ukrainische Heimat zurückkehren, wobei ich auch schon gesagt habe, wenn man die Hafenstadt Mariupol sieht, ich glaube, kann man da ja gar nicht mehr zurückkehren, im Moment zumindest. Wie ist denn da so die Tendenz? Kann man das so sagen?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich. Also die ganz Jungen, das ist, da ist, ich sag mal so 18 bis Mitte der 20er, da ist die Bereitschaft, zurückzugehen, riesengroß. Also die sagen schon auch, sie wollen zurück. Die machen auch, also das ist, ja, wir hatten, da muss ich jetzt lachen, weil das ist so eine Episode, die finde ich ganz witzig. Also auch nach 2 Jahren Corona-Pandemie tut sich das deutsche Bildungssystem ja immer noch unheimlich schwer mit Online-Unterricht, mit Schulklassen, mit Aufgaben zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und die Ukrainer, die Kinder und Jugendlichen, die machen mit Tablets und mit Handys Online-Unterricht, die aus der Ukraine heraus, aus dem oder vom ukrainischen Kultusministerium wird der Unterricht angeboten mit dem ukrainischen Lehrplan, damit die im Mai auch die Abschlussklassen online ihre Prüfungen schreiben können, um ihre ukrainischen Abschlüsse zu machen. Ja, ich weiß gar nicht, das ist für uns ein Planet, der scheint so unerreichbar. Ja. Dass ich das tatsächlich immer, und die jungen Leute, die sagen tatsächlich auch, deswegen machen die auch diese Abschlüsse. Sie wollen zurück, sie wollen auch ihr Land wieder aufbauen nach dem Krieg. Die ganz Alten sagen, naja, ob wir nochmal zurückgehen, das wissen wir nicht. Keiner weiß, wie lange der Krieg dauert. Viele sagen halt, alles, was sie besessen haben, gibt's nicht mehr. Mhm. Ja? Und fühlen sich dann wahrscheinlich auch einfach aufgrund ihres Alters auch zu schwach, wieder von vorne anzufangen. Völlig verständlich. Und so, dann muss man halt sagen, die, gut gebildete Mittelschicht, das muss man halt auch sagen, im Moment sind wirklich ausschließlich gut gebildete oder zum größten Teil gut gebildete Mittelschicht hier, weil die sich halt auch einfach leisten konnten, relativ frühzeitig aus der Ukraine zu flüchten, ne? Teilweise mit eigenen Autos oder Zugtickets sich leisten konnten und so weiter und so fort. Und da gibt es tatsächlich auch viele, die sagen, also sie können sich schon vorstellen, hier zu bleiben. Da wird ja auch gerade ganz viel für getan, ja, wenn ich mir überlege, dass jetzt die Einstellungskriterien für die Firmen quasi auf Null gesetzt wurden. Also die Ukrainer sollen nur sagen, was sie können, und die Betriebe sollen dann selber einschätzen, ob das auch passt. Also zu dieser Einstellungshürden, die wir auch in den letzten Jahren ja noch hatten, gerade auch bei anderen Geflüchteten, die sind ja jetzt erstmal mehr oder weniger auf Null gesetzt worden, außer in den Bereichen, wo wirklich dann Abschlüsse erforderlich sind, Medizinbereich oder so. Also ich denke, da werden schon auch viele da bleiben. Und das ist auch so mein Eindruck, wenn man mit den Leuten in den Turnhallen, in den Notunterkünften spricht, dass so das Mittelalter, sage ich jetzt mal, ja so, die wollen schon zum größten Teil auch da bleiben.
Ja, als wir das letzte Mal telefoniert haben, Daniel, hattest du ja gerade so ein bisschen den aktuellen Stand wiedergegeben, wie es mit den Wohnungen aussieht. Und wir hatten tatsächlich dann auch im Podcast gesprochen, dass zum Beispiel in Bad Langensalza auch einige Wohnungen bereit gemacht wurden, viele Leute Möbel auch gespendet haben. Wie ist denn da der aktuelle Stand, wenn du da was dazu sagen darfst?
Also, ja, darf ich. Das ist das Schöne bei mir. Ich bin kein Verwaltungsmitarbeiter. Wenn ich was mache, was der Verwaltung nicht gefällt, dann könnten sie maximal Montag zu mir sagen, sie wollen mich nicht mehr dabei haben. Aber okay. Ansonsten, das mit den Wohnungen, ja. Also zum einen haben wir erstmal, das ist jetzt auch ein neuer Stand zu unserem letzten Telefonat, wir mussten leider oder haben diese Woche die Vermittlung von privaten Unterbringungsangeboten mehr oder weniger eingestellt. Also Familien, die sagen, wir haben zu Hause ein Zimmer frei, wir würden 1, 2, 3, 4 Leute aufnehmen, weil da gibt's unglaublich viele positive Beispiele, wo das gut klappt, aber wir haben halt auch eine ganze Menge an negativen Beispielen gehabt. Und dann ist natürlich für uns das eine Abwägungssache, ja. Wir haben weder Personal noch Zeit, uns alle Anbieter anzuschauen und die Wohnungen auch anzuschauen und sind da auch so ein bisschen in der Pflicht, den Geflüchteten gegenüber sie tatsächlich auch ordentlich unterzubringen. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Erfurterinnen und Erfurtern gegenüber verpflichtet, aufzupassen, dass man sie halt nicht überlastet oder überfordert. Und dann sind schon, ja, das Konfliktpotenzial relativ hoch, Sprachbarrieren, dann teilweise auch hochgradig traumatisierte Personen, die in die Haushalte kommen, die man ohne psychologische Betreuung eigentlich auch nicht alleine lassen kann in der Familie oder so. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir leider einstellen. Da gab es viele negative Beispiele, die uns dazu bewogen haben. Und wir konzentrieren uns jetzt eben ganz aktiv drauf oder ganz stark drauf bei Erfurt Hilft auf die Vermittlung von Mietwohnungen. Ja. Und da gibt's tatsächlich einige. Das wundert einen immer in einer Stadt, wo eigentlich seit Jahren propagiert wird, dass wir viel zu wenig Wohnraum haben. Also unheimlich viele, viele Wohnungsangebote. Also viel, viel leerstehender Wohnraum liegt vielleicht auch daran, ich könnte es mir vorstellen, dass wir mal vor gar nicht allzu langer Zeit eine Bundesregierung hatten, die beschlossen hat, dass man als Vermieter, wenn man mit Immobilien sein Geld verdient, im Prinzip Leerstand steuermindernd absetzen kann von der Steuer. Ja. Ist vielleicht jetzt unser Glück, weil dadurch gibt es doch relativ viele leerstehende Wohnungen, und da konzentrieren wir uns jetzt drauf. Und auch da werden wir wieder mit eingebunden als Erfurt hilft, weil das Stöberhaus der Stadt so ein Stück weit die Einrichtung der Wohnung übernimmt, aber mit eigenem Personal es nicht stemmen könnte, in überhaupt absehbarer Zeit da die Wohnung herzurichten. Und das machen wir auch mit vielen Ehrenamtlern. Also da gibt es tatsächlich auch viele, die sich speziell dafür melden. Und so was Schönes, was ich immer wieder gern sage, wenn ich danach gefragt werde, ist, was ich besonders großartig finde, ist, dass halt viele, die 2015, 16 gekommen sind und damals die Hilfe von Erfurt hilft in Anspruch nehmen konnten durch eine eingerichtete Wohnung oder sonst was, sich jetzt anbieten und selber mithelfen.
Ja, das weil sie auch halt wissen, wie es ist.
Echt,
was,
echt großartig, genau. Ja.
Daniel, ich will dich mal sozusagen mal konfrontieren, mal abseits der Ukraine-Krise als Mitglied des Erfurter Stadtrates. Ich bin ja von Hause aus Sportlehrer und organisiere auch viele Sportveranstaltungen, moderiere auch viele Sportveranstaltungen, auch hier in Erfurt. Und immer wenn ich mit Sportlern aus dem Bereich Erfurt zu tun habe, dann höre ich immer wieder, naja, die Stadt Erfurt bezeichnet sich ja immer wieder mal als Sportstadt, aber dem Ruf werden sie bei weitem nicht gerecht. Was das Organisieren von Veranstaltungen, die ganze Bürokratie, die Verwaltung bei Veranstaltungen betrifft, höre ich immer viel Negatives. Ich habe es Carolin erzählt, gestern Abend war ich auch im Theater am Palais, einer kleinen Bühne sozusagen, habe mich danach auch mit dem Schauspieler unterhalten, der auch sagte, naja, so richtig wohl oder richtig protegiert von der Stadt Erfurt fühlen wir uns hier nicht. Wir müssen schon auf unserem eigenen unserer eigenen Flamme kochen. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr auch, es ist ja auch ein touristisches Angebot, dass für die kleinen Theater mit geworben wird. Das müssen wir eigentlich in Eigenleistung machen. Was sagst du dazu als Mitglied des Stadtrates?
Da bin ich vollkommen der Meinung derer, die das sagen. Also das ist ja gerade das Theater im Palais, der Herr Kuss, ist einer, mit dem ich in den letzten Jahren viel zu tun hatte, weil wir über die Initiative Erfurt kauft lokal ja auch eine Zeit lang so die Erfurter Kultur vorgestellt haben, als sie halt nicht aufmachen durften, nicht auftreten durften. Ja. Das beschäftigt uns im Stadtrat schon auch immer wieder, egal ob das jetzt Kultur ist, das ist eher so meine Schiene. Wie gesagt, ich mache in meiner Freizeit Musik und bin Vorsitzender eines Orchestervereins, eines symphonischen Orchesters. Und das Gleiche gilt aber halt für den Sport. Ja, das sind Diskussionen seit Jahren. Es hat sich auch schon einiges bewegt. Also das ist, glaube ich, auch gerade der neue Stadtrat ist wesentlich kulturaffiner und auch sportaffiner, als das die Stadträte oder die Stadtratszusammensetzung in den Vorjahren war. Nehmen wir jetzt mal den kulturellen Bereich, da ist im Prinzip die Kulturförderung, die jährliche Kulturförderung, die haben wir nach der letzten Kommunalwahl, die war 2019 und ab 2020 ist die städtische Kulturförderung um 300.000 Euro höher, als sie davor war. Und im Sport sieht es ähnlich aus. Also wir hatten letztens erst in den Werkausschüssen und im Eigenbetrieb Sport die Förderanträge bearbeitet und auch da werden die Summen angehoben. Was Bürokratie angeht, ja, das ist, glaube ich, in der Stadt, ja, mit so einer großen Verwaltung.
Geht nicht anders.
Immer schwierig. Na, es geht, denke ich, schon anders, aber das sind halt Prozesse, die Zeit brauchen. Mhm. Das sind Prozesse, die muss man langsam anschieben. Und wie gesagt, da ist der neue Stadtrat wesentlich aktiver, als das in den Jahren davor war. Er hat sich ja auch extrem verjüngt, also von 2014 bis 2019 war ich eines der jüngsten Stadtratsmitglieder, die es seit 1990 gab. Ja. Und mittlerweile bin ich so, gut in der Mitte mit dabei. also der Durchschnitt, das heißt, wir haben auch unheimlich viele junge Leute mit dabei, aus den unterschiedlichsten Bereichen, Kunst, Kultur, aber auch aus dem Sport. Und da bewegt sich schon einiges.
Okay, also ich nehme mal als Fazit mit, du sagst, also es wird besser, es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird besser. Das nehme ich jetzt mal so mit.
Ja? Genau. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Aber um da nochmal den Schwenk zurückzumachen zu den Geflüchteten aus der Ukraine. Ich bin jetzt tatsächlich durch Anastasia auch in so einer Telegram-Gruppe, wo regelmäßig viele Nachrichten eintreffen. Natürlich komplett auf Ukraine springt mir eigentlich gar nichts, aber man sieht ja doch immer mal Bilder und sowas. Und da muss ich sagen, es ist doch Wahnsinn, wie viele Angebote, wie viele Sport, also Tanzen und Sprache, alles, was quasi das Thema Integration betrifft, da immer so eintrudeln. Wie ist denn da die Kommunikation? Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt ja trotzdem immer noch Familien, die jetzt beispielsweise Geflüchtete aufgenommen haben. Ich weiß nicht, also du hast gesagt, es wird jetzt nicht weiter so gemacht, dass das passiert, aber die Leute, die da jetzt in den Familien sind, bleiben ja vermutlich erstmal, die werden da ja jetzt nicht
Genau, und
sofort.
es gibt ja auch weiterhin Privatangebote. Also wer das machen
Ja.
möchte, ich will das auch niemanden ausreden. Man kann über die Internetseite des Vereins immer noch anbieten, dass man Geflüchtete zu Hause aufnimmt.
Ja, aber ihr
Ja, also
vermittelt das
das
quasi nicht, oder ihr, ja.
als Stadt vermitteln wir es nicht
Ja,
mehr, genau.
verstehe.
Ja.
Genau. Wie ist das, wenn ich mich, also wenn man sich darüber informieren will, dann ist quasi der Verein ukrainischer Landsleute eine gute Anlaufstelle und die Initiative Erfurt hilft auch. Wie macht ihr denn, also wie bewerbt ihr das Ganze denn, damit die Menschen das auch erfahren, wenn die jetzt in der Unterkunft beispielsweise sind? Wird das dann direkt an die herangetragen? Kriegen die alle einen QR-Code, um sich da die Infos zu holen? Werden die alle in die Telegram-Gruppen geholt? Das kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie die Angebote auch an die Geflüchteten herangetragen
Ja,
werden.
also auch da wird vieles in den nächsten Tagen besser. Deswegen ist schön, dass du das jetzt an. Das ist ja fast wie abgesprochen, obwohl es das tatsächlich nicht ist, weil dann kann ich jetzt ein Stück weit auch dafür werben. Also ich hatte die Woche auch einen schönen und recht langen Termin mit einer Vertreterin des Vereins der ukrainischen Landsleute, mit der Frau Majewa. Und Anastasia sollte eigentlich auch mit dabei sein, konnte dann aber nicht. Und wir haben aber dort im Prinzip erarbeitet, es wird jetzt am Montag, das war eh schon geplant, eine große Netzwerkkonferenz geben, initiiert von der Stadtverwaltung und von Erfurt Hilft, zu der alle kulturellen Träger, alle Sportträger, alle karitativen Verbände, alle Sozialverbände eingeladen sind. Also alle, die in Erfurt, egal was anbieten, was in irgendeiner Art und Weise mit Integration, Freizeitgestaltung für Geflüchtete, aber auch, also da lege ich auch immer Wert drauf, die Angebote sind natürlich jetzt nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern für alle Leute, die nach Erfurt kommen, aus was für Gründen auch immer, stehen diese Angebote denen zur Verfügung. Und wie gesagt, Montag große Netzwerkkonferenz, weil das große Ziel, was ich habe, ist, dass das Ganze wirklich so vernetzt wird, dass es ein Angebotspool gibt, in den alle ihre Angebote einpflegen können und der dann sehr niederschwellig und sehr einfach erreichbar ist über das Internet und über die Homepage zum Beispiel des Vereins, aber auch über die erfurt.de Homepage und im Prinzip, wir werden, genau wie du es gerade gesagt hast, dann auch mit QR-Codes arbeiten, sodass man im Prinzip so, wenn man mehr über die Veranstaltung wissen will, sich dann noch explizit dazu informieren kann. Das Ganze auch mehrsprachig, Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch. Und ja, dann
Schön.
hat eigentlich, und das werden wir auch massiv bewerben. Also es wird auch eine Öffentlichkeitskampagne dazu geben, sodass halt auch alle, die privat irgendwo untergebracht sind, sind ja jetzt, wir sagen in Erfurt offiziell so ungefähr 1.500 sind registriert. Wir gehen ja von wesentlich mehr aus, also mittlerweile schon von 2.000 bis 2.500, weil viele sind ja nicht in den Notunterkünften, auch nicht bei deutschen Familien privat untergebracht, sondern sind tatsächlich bei Landsleuten erstmal auch untergekommen. Deren Netzwerk ist super, funktioniert super gut und da sind auch viele unter. Und an die muss man natürlich am Ende auch rankommen. Und das ist im Prinzip dann genau durch solche Angebote wollen wir das erreichen.
Sehr gut, sehr
Verstehe.
gut.
Ja, das ist super, danke.
Okay.
Ich habe noch eine letzte Frage, die dann aber auch sehr, sehr allgemein gestellt ist, aber vielleicht noch mal ganz gut als Aufruf an dieser Stelle dient. Und zwar, wenn jetzt Leute sich trotzdem immer noch denken, ich möchte helfen, ich möchte etwas tun, ich möchte auch immer noch was spenden, ich möchte vielleicht auch eine Patenschaft übernehmen. Wie kann man rausfinden, was wird noch gebraucht an Spenden, was macht Sinn zu spenden, wo müssen sich die Leute hinwenden, um ihre Hilfe geben zu können an die Menschen, die es brauchen?
Also speziell bei Spenden kann man tagesaktuell auf erfurt.de/Ukraine sehen, was gebraucht wird. Also da stehen wir auch im regelmäßigen Austausch mit dem Verein, die uns genau sagen, was für die Hilfsfahrten oder Hilfstransporte direkt an die ukrainische Grenze oder in die Ukraine gebraucht wird. Aber auch, was wir hier in Erfurt brauchen, das findet man eigentlich tagesaktuell dann immer auf erfurt.de. Und ansonsten, wer schon genau weiß, was er machen möchte, schreibt uns von Erfurt Hilft einfach eine E-Mail an erfurthilft@erfurt.de und bietet an, was er gern machen möchte. Und dann wird er in unseren Pool mit aufgenommen und dann auch, sobald Bedarf da ist, mit eingesetzt. Und es gibt aber auch unheimlich viele, die sagen, ich würde gern was machen, weiß aber nicht was. Mhm. Die sollen sich auch nicht scheuen, uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Das haben wir auch oft, also solche E-Mails beantworte ich oft, dass Leute schreiben, ich möchte gern, ich habe nicht viel Geld und ich habe auch keine große Wohnung, ich kann niemanden aufnehmen, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, was tun zu wollen und helfen zu wollen, was kann ich tun? Und dann gucken wir, was halt so jetzt die Sachen sind, die anstehen. Wie gesagt, das war in den letzten Wochen tatsächlich so. Viele Leute, die so, naja, unspezifisch ihre Hilfe angeboten haben, haben wir dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, halt zu bestimmten Zeiten das Essen mit in den Hallen auszugeben. Oder halt der Zoopark und die EGA hatten ja auch schon teilweise die Angebote, dass Geflüchtete kostenlosen Zutritt bekommen haben. Und dann haben wir halt Leute gefragt, ob sie die nicht begleiten wollen. Ja, also einfach im Prinzip gemeinsame Freizeitgestaltung. Also wie gesagt, einfach uns eine E-Mail schreiben und dann wird die beantwortet und dann findet man auch zueinander.
Sehr schön. Schön.
Also auf jeden Fall bitte, bitte, bitte nicht nachlassen, solidarisch zu sein. Die Hilfe wird gebraucht, der Krieg läuft noch, der wird, glaube ich, so wie es aussieht, auch noch eine Weile laufen. Es ist auch, wenn man die Bilder jetzt gerade sieht, zu befürchten, dass er an Schärfe zunimmt. Also auch, dass immer mehr Leute noch zu uns kommen werden. Ich glaube, der richtige Strom kommt tatsächlich auch erst, wenn es mal ein paar Tage eine Waffenruhe, wie auch immer, die vielleicht zustande kommt, geben wird oder die Korridore stabiler sind, dann werden sicherlich auch die Zahlen nochmal steigen. Also bitte, bitte sollen alle solidarisch bleiben, die Hilfe wird gebraucht und ja, und dann ist halt tatsächlich Erfurt hilft eine gute Adresse, eben weil wir in direkten Kontakt auch mit dem Verein stehen und uns da absprechen.
Sehr schön.
Was jetzt gebraucht wird und wo Hilfe am nötigsten ist.
Ich glaube, es ist erstmal sehr schön, dass du das tust, was du da gerade tust. Und ist ja auch wirklich ein bisschen kurios eigentlich, ja, dass wir jetzt auch gerade nach der Pandemie, wo es ja hieß, geht bitte auseinander, ja, seid individuell, geht nicht so eng zusammen. Und jetzt merken wir wieder, und das sehe ich genauso wie du, dass diese Krise uns wieder zusammenführt, nämlich in der Hilfe zusammenführt. Und das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis jetzt gerade, wo die Pandemie jetzt vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund drückt, dass wir wirklich zeigen, ja, es hätte uns auch passieren können und wir halten zusammen und wir helfen denen jetzt einfach, weil das sind grundmenschliche Eigenschaften und schön, dass du das mit koordinierst. Solche Leute brauchen wir viel mehr und ich glaube, dann können wir auch Gutes tun. Also danke schon mal dafür. Ja, dann würde ich sagen, als Sportlehrer nach wie vor tritt den Erfurter noch ein bisschen auf die Füße. Also es gibt da noch einiges zu tun. Genau, es gibt nicht nur rot-weiß Erfurt in Erfurt, gell, sozusagen.
Ich habe mit meinem Bleistift sehr gut reingeschrieben.
Genau. Also Daniel, ich sage schon mal danke, war schön, dich kennenzulernen, zu hören. Mach weiter so und ich hoffe, wir treffen uns mal wieder.
Ja. Ich danke euch.
Danke, dass du Zeit hattest für uns, Daniel, an deinem Samstag. Grüß bitte deine Familie inklusive dem Kleinen ganz lieb und deine Frau auch. Schön, dass du das Zeit gefunden hast und mach weiter so. Wir hören uns.
Ich danke euch und ja, viel Spaß. Noch einen schönen Samstag euch.
Ebenfalls. Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss.
Ach, das finde ich ja immer auch niedlich, wenn du mit Leuten sprichst, von denen du weißt, dass sie auch Kinder haben und du hörst die auch immer mal so ganz dezent im Hintergrund.
Stimmt, das habe ich jetzt auch schon gehört.
Ich habe eine Freundin, die hat ein Kind, das ist, glaube ich, jetzt aber schon 2 oder 2,5. Und wenn die mir Sprachnachrichten schickt, ist auch immer das Kind mit dabei. Es ist nie so, dass sie nicht in Ruhe mal 2 Minuten was sagen kann oder dass das Kind auch noch mit reinbrabbelt. Aber es ist auch umso niedlicher, muss ich sagen. Also die Sprachnachrichten kann ich auch nicht löschen. Die sind alle einfach zu cute.
Ja, ich glaube, das, was er am Ende gesagt hat, ist wirklich so, es ist noch kein Ende abzusehen. Gell? Und wenn du auch hörst, was jetzt so passiert von diesen Massakern, die man jetzt hört, wo natürlich die einen sagen, das haben die anderen nur inszeniert und die anderen sagen, nein, das stimmt gar nicht. Also es ist ekelhaft und ich weiß auch nicht mehr, was ich von diesem Putin noch halten soll. Man kann der Sache einfach nichts mehr Positives abgewinnen. Einfach der Mann gehört einfach weg, der muss einfach weg. Und ob das ganze Problem dadurch geklärt wird, kann ich nicht sagen, aber es ist einfach... Es ist sicherlich
eine Situation, mit der wir einfach jetzt noch eine Weile zu tun haben werden und uns damit arrangieren müssen. Ich hatte neulich, ich glaube mit Arnold das Gespräch, wo er auch wieder in so eine, es ist alles so schlimm und es wird alles noch viel schlimmer, Rede reingegangen ist. Ich finde es aber sehr schön und deswegen war mir das auch sehr wichtig, mit Daniel und auch mit Anastasia da zu sprechen, wenn wir den Fokus immer wieder auf das rücken, was uns als Menschen ausmacht, was das Positive ist, nämlich diese Hilfe, die Solidarität, von der Daniel gesprochen hat, dass dann so viele Menschen auch helfen wollen, auf so unterschiedlichste Art und Weise, dass die Menschen, die selber geflüchtet sind vor ein paar Jahren, jetzt anderen Geflüchteten helfen beispielsweise. Ich finde, das sind die Geschichten, auf die wir unseren Blick richten sollten, dann ist das auch alles tragbarer. Also dann geht man nicht so verloren in diesem Strudel aus Schlechtigkeit, weil sonst hast du ja das Gefühl, ich gehe auf die Straße und alle Menschen wollen mich umbringen, wollen vergewaltigen und so. Und so ist es ja nicht.
Nein, so ist es nicht. So, dann wollen wir mal einen Schwenk machen. Nächstes Wochenende ist Ostern. Versteckst du denn die Ostereier? Wo suchst du denn die Ostereier?
Ich habe noch gar keine bemalt. Ich habe für einen Beitrag bei mir auf Arbeit habe ich jetzt erstmal recherchiert, was man außer Schokolade noch so ins Osterkörbchen tun kann. Was würde dir denn so einfallen? Was würdest du denn außer, wenn du nicht Schokolade schenken willst?
Also was ich verschenken würde?
Verschenken würdest, aber gerne auch, was du geschenkt haben wollen würdest.
Naja, wenn man es verstecken will, wird es schon ein bisschen schwierig. So ein Schokoladen-Osterei lässt sich schon gut verstecken eigentlich so. Wenn ich jetzt sage, eine schöne Flasche Rotwein oder sowas.
Die ist schon ein bisschen aufdringlicher im Garten.
Aber ich glaube, es ist doch eigentlich scheißegal, auf Deutsch gesagt, was wir verschenken. Ich glaube, es ist doch schön, wenn wir uns wieder mal zusammentun zu Ostern, so wie wir das bei unseren Familien machen wollen, wenn wir einfach,
viele fahren ja jetzt auch weg über Ostern.
Ja, wenn sich einfach der andere freut über das, was ist, ob ich dem jetzt ein Stück Schokolade gebe oder ein Osterei oder, wie gesagt, eine Flasche Sekt oder sowas.
Oder eine Reise nach Norwegen.
Genau. Spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, wie gesagt, wir zaubern ein Lächeln in das Gesicht des anderen und...
Ich kann empfehlen, für alle, die vielleicht nicht so sehr Schokolade verschenken wollen, also worüber ich mich freuen würde im Osterkörbchen, ist Obst. Obst und Nüsse und vielleicht ein paar Blumensamen.
Ja.
Oder eine schöne Packung Buntstifte.
So. Genau, da würde ich mich riesig freuen. Blumensamen
oder so ein neues gutes Mikrofon zum Aufnehmen.
Ja, wir haben jetzt hier ein super rotes Mikrofon. Oder Küsse verschenken. Küsse. Oder Umarmungen verschenken. Liebe verschenken.
Die kannst du aber nicht so gut verstecken.
Doch, die kann man auch verstecken, aber ich glaube auch, der Adressat wird sich auch freuen, wenn er geküsst wird und so weiter. Das ist doch das Schöne an unserem Leben. Egal mit den ganzen Miseren, die wir jetzt gerade erleben, es ist ja wirklich auch, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass du schon mal so eine Zeit erlebt hast in deinem jungen Leben, dass so viel, ja, ich weiß, irgendwie habe ich das schon, aber es ist schon, auch für mich, der deutlich älter ist, aber schon wirklich Wahnsinn, was hier los ist. Es ist, ohne das zu bewerten, es ist schon wirklich...
Obwohl es auch, also ich will das gar nicht runterspielen, aber eigentlich an unserer Normalität, an unserer gefühlten Normalität, die wir jeden Tag leben, hat sich nichts geändert.
Nee.
Also durch die Pandemie Dank, schon, ja, klar, ja, aber nee. Jetzt durch den Krieg haben wir nicht weniger... Okay, ja, ich weiß, ihr schreit jetzt alle laut Mehl und Öl und Pommes und sowas. Wie gesagt, ich will es auch nicht kleinreden, aber so im Großen und Ganzen sind wir nicht diejenigen, die jetzt jede Nacht im Keller schlafen müssen oder neue Sprachen lernen müssen, weil sie in einem völlig neuen Land angekommen sind. So gesehen bin ich da schon sehr dankbar und ich habe auch jetzt letzte Woche wieder gemerkt, durch ein Ereignis im Privaten, man muss das Leben wirklich, du musst es Leben, solange es hält und eigentlich auch alles nehmen, was geht. Das sagt ja meine Mama immer und ich sage ihr dann immer, ja, du musst aber auch ein bisschen an die Zukunft denken, du musst aber auch ein bisschen sparen, du kannst nicht alles für Disneyland rausschmeißen. Aber auf der anderen Seite, so ja, wenn du mit dem Gedanken rangehst, dein Land könnte übermorgen im Krieg sein, es könnte alles anders sein, dann vielleicht lieber heute doch nochmal ins Hemingway und ins Christoffel gehen.
Genau, das haben wir schon vor 10 Jahren gesagt, mach das, was du von dir tun, mach es gleich und warte nicht drauf. Ich kenne ja immer die Geschichte immer auch von älteren Herrschaften, die dann sagen, so in 5 Jahren gehe ich in Rente, aber dann chartere ich mir eine Segeljacht und mache eine Weltreise und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, finde ich toll, wenn du das machen kannst, aber mach es doch so schnell wie möglich. Und das ist, weil wir wissen doch gar nicht, wir sehen es doch gerade, wie schnelllebig die Zeit ist. Wir wissen ja nicht, was nächste Woche passiert. Gell? Wir sind überrascht von den Dingen, die passieren. Deshalb, ja, nutzt die Chance.
Ich würde sagen, das ist eine... Ich mache jetzt mal, ich halte das Sarkasmus-Schild ein bisschen hoch, ne? Ihr wisst, das ist auch ein kleines bisschen Comedy hier. Ich mache aber jetzt trotzdem mal den Aufruf. Wenn ihr gerade in einer Beziehung seid, die euch ankotzt, dann würde ich sagen, macht jetzt Schluss. Wenn ihr gerade in einer Wohnung seid, die euch nicht gefällt, dann zieht jetzt um. Ja. Wenn ihr gerade einen Job habt, der euch ankotzt, dann kündigt. Das ist jetzt, glaube ich, die Zeit, wo man einfach mal sagen kann, ich treffe jetzt die Entscheidung und dann...
Räumt auf in eurem Leben, räumt auf in eurem Keller.
Misst euren Kleiderschrank aus, und macht den Kühlschrank mal sauber.
Und nicht immer, weil ihr immer dasselbe macht, ist das auch gut. Ja? Weil die Frage ist ja, warum machst du das denn immer so? Weil ich es immer so gemacht habe. Ja. Nein, du musst es nicht immer so machen, du kannst es auch anders machen.
Was ich aber auch sehr spannend finde, das habe ich ja jetzt beim Sport gemerkt, als der mich gefragt hat, was ist dein Trainingsziel? Und ich war völlig überrumpelt. Und dachte mir so, also, keine Ahnung, ich will, also abnehmen will ich eigentlich nicht, aber fitter werden ist dann immer so meine Standardantwort. Aber Ziele setzen ist zum Beispiel auch so eine Sache, die vernachlässigen wir, glaube ich. So, wo willst du hin? Warum arbeitest du, wie du arbeitest? Was willst du damit erreichen? Wo ist der Punkt, wo du sagst, hier, das, da bin ich glücklich mit?
Aber das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe ja auch erzählt, wie gesagt, dass ich seit letztem Sommer auch da mein sportliches Verhalten nochmal verändert habe. Und ich muss einfach sagen, das ist einfach Lebensqualität. Es geht mir einfach besser. Ich komme mit Stress besser zurecht. Ich komme mit körperlicher Belastung besser zurecht. Mhm. Ich glaube, ich war jetzt mal ein paar Tage erkältet, aber das passiert mir alle 7, 8, 9 Jahre mal. Und es ist einfach Lebensqualität. Und dann ist es auch so, wenn ich manchmal auch dann auch Menschen sehe, die extrem übergewichtig sind, das ist einfach so, ich stelle mir das so fürchterlich vor, wie man da durchs Leben geht. Jetzt, wenn der Sommer kommt, wenn es wieder warm ist, wenn ich da mit 130 Kilo durchs Leben rennen muss und
ja, oder ich Treppen hochgehe. Ja, aber wollen wir mal kein Bodyshaming machen.
Also es hat ja auch verschiedene Gründe. Manche sind ja auch richtig, krank, das will ich auch kein, aber ich will nur sagen, es erhöht die Lebensqualität, wenn man halt etwas fitter ist. Und das ist, glaube ich, das muss das Ziel beim Sport sein. Ich will auch nicht mehr als Olympische Spielen, habe ich sowieso keine Chance mehr, aber mir geht es einfach dadurch besser. Mir geht es einfach besser. Ich fühle mich wohler und vor allen Dingen macht das was mit dem Kopf. Bei mir ist ja immer so, das Körperliche kommt ja dazu, aber es passiert, ich fühle mich, ich sage so, du willst heute zum Training gehen, oh, ich habe keinen Bock, ich will wieder aufs Sofa gehen, dann schleppe ich mich hin, die ersten 20 Minuten fallen mir unheimlich schwer, dann komme ich rein, dann läuft es ganz gut, dann ziehe ich durch und dann komme ich raus aus der Kabine und dann bin ich 10 cm größer, stärker, kräftiger, fitter, jünger und ja, es ist wirklich, also ich denke, dass ich das bin,
aber
ich bin
so an der Stelle, ich weiß, du kriegst ja immer gerne mal eine Lanze für den Sport, egal, mit wem wir gerade so sprechen. Aber ich gehe da total mit und ich finde das auch toll, dass das für dich so ist. Ich würde das ein bisschen ummünzen in, ihr müsst rausfinden, was das, also das muss nicht immer Sport sein, richtig, was dieses Gefühl auslöst. So mein Mann beispielsweise, der hat dieses Gefühl, glaube ich, wenn er im Garten arbeitet, was natürlich auch eine Form von Bewegung ist und draußen sein und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber auch bei mir ist es zum Beispiel, habe ich jetzt gemerkt, einfach Geschichten lesen, wieder reinkommen, auch mal Filme sehen, die einen begeistern. Das ist einfach was ich nicht vernachlässigen möchte, weil mir das so viel Kraft gibt. Und ich glaube, manche sagen ja so, es gibt so ein Krafttier. Manche haben ja so Krafttiere, die sie dann auch gerne mal als Kleidungsstück oder also nicht das Tier selbst, aber dann hast du halt einen Alpaka auf dem Pullover oder sowas und sagst, das ist dein Krafttier. Ich glaube, sowas brauchen wir auch für eine Sache, für die wir so, die uns immer wieder Kraft gibt, wo wir uns auch immer wieder reinfallen lassen können. Ne? So wie das bei dir der Sport ist. Egal, wo dich das Leben hinschleudert, der Sport hilft dir immer wieder, einen klaren Kopf zu bekommen, wieder dich aufzuraffen und sowas. Mhm. Bei mir sind es eher Geschichten. So. Ich kann mich in Geschichten fallen lassen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Menschen, dass sie das finden. Bewegung ist natürlich trotzdem
sehr wichtig. Nein, du hast vollkommen recht. Jeder muss rausfinden, was zu ihm passt, wo er sich erholen kann. Für mich ist ein Tag ohne Sport nicht so ein verlorener Tag, aber es fehlt mir ein bisschen. Muss ja auch ab und zu mal Pause machen. Mein damaliger Professor hat immer gesagt, der Muskel wächst nicht beim Training, sondern der Muskel wächst in der Pause.
Ja, das merke ich gerade. Ich glaube, mein Muskel wächst gerade ins Unermessliche.
Aber es spielt keine Rolle. Und wenn ihr spazieren geht, wenn ihr zur Feuerwehr geht oder wenn ihr zum Chor geht, singen geht oder keine Ahnung, oder malt oder töpfert oder was, es ist völlig egal. Wenn es zu dir passt, wenn es dir hilft, dann ist das eben so. Aber was ich eben auch so gemerkt habe, jetzt auch durch meine neue Beziehung, ich habe einfach über lange Zeit akzeptiert, dass es in der Beziehung so ist, wie es ist. Und es war nicht gut. Aber ich habe gedacht, ja, es wird schon irgendwie wieder und so weiter und habe das über Jahre fast so akzeptiert, wie es so ist. Ja, und deshalb sage ich nur, manchmal muss man sich selber auch mal so aus sich raustreten und mal gucken, was mache ich hier eigentlich? Ja. Warum mache ich das hier? Übrigens, für mich stellt sich immer oft die Frage, wie du hast gesagt, der Trainer hat dich gefragt, was dein Ziel ist. Ja? Mhm. Und ich frage mich, wenn ich jetzt etwas mache, warum tue ich das?
Ja. Das warum.
Und das ist eine wichtige Frage, warum ich tue. Warum mache ich diesen Podcast? Erstens mal macht es mir Spaß, mit dir zusammen zu sein. Ja, zweitens mal freue ich mich über das Feedback nach draußen. Drittens mal ist es auch ein bisschen wieder eine Fortführung meiner Talkshow, die ja wieder kommen soll und so weiter. Also das sind so Gründe, für mich, warum ich was mache. Mhm. Es fragen immer noch viele Leute, Mensch, wann macht ihr denn das Weitsprung-Meeting wieder? Mhm. Abgesehen, dass es da oben immer noch nicht möglich ist, weil es immer noch eine Baustelle ist und auch eine Baustelle sein wird. Aber andererseits sage ich jetzt wieder, wir haben das 25 Jahre, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen überheblich, sehr erfolgreich gemacht. Gerade das 25. war ein grandioses Meeting mit einer Weltjahresbestleistung, mit einem Meeting-Rekord mit 1000 Zuschauern. Also besser geht's fast gar nicht mehr. Mit TMP als Hauptsponsor, die viel Geld und viel Manpower reingeben haben. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse es aber nicht. Ich vermisse es nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt wieder ein Meeting vorbereiten mit Konstantin und so weiter und vielen anderen zusammen, dann ist das unheimlich viel Arbeit und ich vermisse es nicht. Das war eine tolle Zeit und wir werden das nie, nie vergessen, aber die Zeit des Meetings ist vorbei wahrscheinlich.
Ja. Und da ist wieder, ich kann dir nachher mal, ich zeig dir mal meinen Lebensplan, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ich habe mal so ein Mindmap gemacht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, mal aufzuschreiben, was ihr so macht im Leben, was ihr noch machen wollt. Und dann vielleicht auch mal zu priorisieren. Und dabei ist ganz spannend, was mache ich denn wirklich für mich, weil ich es will? Oder was mache ich denn, weil es zum Beispiel mein Vater von mir erwartet und es meinem Vater so unglaublich viel gibt, der sich so freut. Das ist auch ganz interessant, was nicht heißt, dass man Sachen, die ein bisschen niedriger priorisiert sind, natürlich alle fallen lassen muss. Nein. Aber es hilft einem, selber im Leben dann auch mal zu gucken. Und ich habe neulich auch ein sehr gutes Video von einem Funkkanal gesehen. Da ging es, also war so ein ganz kurzer Abschnitt, wo eine Frau nach Hause kam und gedacht hat, oh, ich habe jetzt so lange gearbeitet, ich freue mich jetzt, die Füße hochzulegen auf der Couch, nur ein bisschen zu Netflixen, einen Wein zu trinken, für mich zu sein. Und dann schreibt ihr eine Freundin und sagt, hier, mir geht's gerade schlecht. Oder nee, nicht mal mir geht's gerade schlecht, sondern ich habe gerade Zeit, willst du vorbeikommen oder so? Hm. Ich brauche Gesellschaft. Und sie sagt, okay, bin in einer halben Stunde da. Und skippt quasi ihre Verabredung mit sich selbst, ja, weil die nicht so wichtig ist. So, das, ich glaube, das ist ein Problem bei vielen Menschen, dass sie davon ausgehen, die Erwartungen von anderen müssen zuerst erfüllt werden, bevor ich dran bin.
Richtig, das ist schwierig.
Das ist auf Dauer nicht gut für eure mentale Gesundheit.
Jetzt stellen sich zum Abschluss unserer 22. Folge für mich noch zwei Fragen. Die erste Frage ist...
22. Folge schon?
Ja, die erste Frage ist, wo bist du am 8. Juli?
Im Urlaub. Ich muss kurz überlegen, wo eigentlich? Warte, in Kroatien bin ich da.
In Kroatien. Mhm. Und das ist auch unverrückbar.
Das ist unverrückbar.
Ja, super, super. Toll.
Ich kann mich höchstens ein bisschen zuschalten. Aber ganz ehrlich, ich finde das ja sehr lieb von dem Herrn Bosbach, dass er mich dabei haben würde. Aber ich wäre auch nicht auf die Bühne gegangen. Ich wäre maximal als Zuschauerin da gewesen.
Aber ich wollte
ihm mal gewunken.
Ich wollte dich aber mit einem Poetry auf jeden Fall auch noch ins Programm mitnehmen.
Das hat man ja schon. Ja. Das können wir gerne irgendwann nochmal machen. Aber gerade... bin ich ja da, war zum Beispiel auch so eine Sache, die ich festgestellt habe durch das Mindmap, dass ich gemerkt habe, ja, Poetry Slam, wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Hat mich eine Freundin auch irgendwann gefragt, so, was ist denn dein Ziel damit? Und ich konnte es ihr nicht sagen. Mhm. So, ich mache das, weil ich angefangen habe, das zu machen, weil es mir Spaß gemacht hat, aber dann habe ich festgestellt, ja, es ist, glaube ich, so ein Ding, wenn ich auf der Bühne stehe und das dann mache, bin ich immer froh, aber vorher ist es ein Haufen Stress und ich finde keine Zeit, Texte zu schreiben und dann mache ich alte Texte und das befriedigt mich nicht richtig. Deswegen habe ich das auch gerade ein bisschen aufgegeben. Und das ist sehr, sehr schwer, weil wenn ich dann fünf Leute anschreibe und sage, hier willst du da, kriegst auch Geld und komm vorbei und wir freuen uns. Das abzusagen ist hart. Ja, aber am Ende geht es mir besser damit.
Wenn das so ist, Caroline, dann ist es so. Dann musst du es für dich entscheiden. Ja. Aber ich kann nur sagen, du hast ja bei der Sven-Fischer-Veranstaltung damals, glaube ich, auch ein sehr gutes Feedback bekommen. Und ich habe es bekommen und so weiter. Ich habe gesagt, Hardy, du musst unbedingt deine Tochter noch mal auf die Bühne holen.
Heißt ja auch nicht, dass ich es nicht noch mal mache. Aber gerade ist es, glaube ich, nicht die Zeit für mich, auf der Bühne zu stehen.
Genau, ich finde es auch die richtige Entscheidung, was natürlich für mich mir sehr schwer fällt. Aber ich würde dich schon irgendwann gerne noch mal präsentieren mit was auch immer. Im Übrigen, weil ich gerade sage, Sven-Fischer, am 11. Mai bin ich wieder mit Sven-Fischer im Kultur- Kongresszentrum in Bad Langensalza, mhm, auf Einladung der Wirtschaftsinitiative Westthüringen, die mich als Moderator gebeten haben, das zu tun, vor geladenen Gästen, und haben dann gebeten, das Thema Sport. Es geht darum, dass die Wirtschaftsunternehmen nach der Pandemie wieder aufstehen wollen, sich wieder präsentieren wollen, wieder den Alltag spüren wollen, beziehungsweise auch wieder erfolgreich sein wollen. Und da haben sie gesagt, na, das kann man ja gut vom Sport lernen. Haben mich gebeten, und da habe ich Sven Fischer gebeten, und das passt jetzt auch. Jonathan Hilbert, den wir auch im Podcast hatten, den Vize-Olympiasieger im Gehen, wird auch mit dabei sein. Schön. Und einen großen, ja, wie soll ich sagen, einen großen Unternehmer, einen erfolgreichen Unternehmer, Günter Oswald von Federn und Oswald, der selber auch viele, viele Sportler mit seiner Firma gesponsert hat und selber ein sehr erfolgreiches Unternehmen führt. Federn und Oswald wird dabei sein. Wir werden auf der Bühne vor 300 Leuten da am 11. Mai darüber reden, was die Wirtschaft vom Sport lernen kann, wie man das machen kann. Also eine sehr schöne Geschichte, freue ich mich schon drauf. Also es passiert auch da jetzt wieder einiges, bin ich auch sehr froh. Ja. Und wie gesagt, mal sehen, was dann mit der Talkshow wird, leider ohne dich. Das war die eine Frage. Was war jetzt die zweite Frage, die ich noch stellen wollte?
Weiß es nicht.
Wann machen wir unseren nächsten Podcast? Wann machen wir unseren nächsten Podcast? Ist jetzt die Frage.
Ja, da müssen wir dann nachher mal einen Terminkalender
gucken. Aber du bist bereit, also jetzt diesen Rhythmus schon so halbwegs halten zu wollen. Nee, ja,
auf keinen Fall.
Ich werde aber nichts dagegen, wenn wir jetzt mal einen Monat. Was wollen wir Stefan erzählen, wenn er uns für jede Folge 100 Euro gibt? Und wir müssen ja am Ende, wollen wir vielleicht für die Ukraine, du hast heute wieder von einem Projekt gesprochen, die wir unterstützen wollen, aber da müssen wir auch was tun dafür.
Ja,
also du.
Kann ich dich einfach bezahlen dafür, dass wir vielleicht...
Nein,
ich sage ja nicht, dass wir... Ja, ich denke, wir finden einen Termin.
Wir kriegen das hin.
Wir können ja mal wieder auf lange Sicht gucken, aber ich glaube, ein paar Wochenenden fände ich auch nicht schlecht, gerade jetzt. Ich glaube, mein Mann freut sich auch, wenn wir ein bisschen Zeit haben, wo wir einfach mal so nichts machen.
Was wollen wir denn unseren Zuhörern zu Ostern noch so mit auf den Weg geben, Schlaue?
Ja, was immer ihr macht, ob ihr den Osterspaziergang à la Faust frönt, ob ihr mit Familie zusammen seid oder vielleicht sogar privat einfach mal mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten wegfahrt oder so. Genießt es auf jeden Fall, macht euch eine schöne Zeit, lasst mal los. Es ist auch nicht schlimm, einfach mal gerade nicht an alles zu denken, was schlimm ist. Es ist auch euer gutes Recht, euch mal gut zu fühlen. Deswegen macht das ruhig. Und ja, wie gesagt, so viel Schokolade muss es, glaube ich, gar nicht sein. Ich finde das echt ein bisschen übertrieben, wie viel Schokolade schon wieder überall rumsteht.
Wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken lassen, dass wir die Weisheit hier mit Löffeln gefressen haben. Also wenn wir Tipps geben, also ich glaube schon, natürlich schon, aber ich glaube schon, dass ihr wisst, wie man das macht. Aber wir wollen ja hier im Podcast einfach auch was mitgeben, damit es euch auch gut geht. Und ich glaube, ich kann den Worten von Karin, muss ich nicht viel hinzufügen. Ja. Seid ihr selber, fühlt euch wohl und habt euch lieb vor allen Dingen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und wenn ihr euch nicht lieb habt, dann trennt euch. Normal. Ich weiß jetzt, wovon ich rede. Also aber das ist eben so. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge. Die wird nach Ostern definitiv sein. Zu Ostern wollen wir uns nämlich nicht stressen und wollen natürlich auch viel reden, auch mit der Familie reden, aber ohne Podcast, ohne die Hintergrundmusik.
Ich kann auch mal mit dem Mikrofon rumlaufen. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen da draußen.
Also, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Das Wetter soll ja auch so Stück für Stück ein bisschen besser werden. Kümmert euch um eure Liebsten, eure Familie und habt schöne Osterfeiertage. Wir freuen uns auf euch.
Danke
fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tu auf Ass sagt Tschüss.